Wir haben in den vergangenen Gottesdiensten von Palmsonntag an über den Zusammenhang nachgedacht, was es heißt, dass Jesus so in Schwachheit gestorben ist, so dass äußerlich sichtbar nur eine Niederlage zu sehen war und kein großer Sieg. Und dass Gott dieses alles verwandelt in einen Sieg und sichtbar macht, diesen Sieg, indem er Jesus von den Toten auferweckt. Daran kann jeder sehen, dass das keine Niederlage war zu Karfreitag, sondern dass am Karfreitag am Kreuz auf Golgatha Jesus die Hölle, den Tod und den Teufel, die Sünde besiegt hat und ihre Macht gebrochen hat. Und das ist der Grund, warum heute an diesem Sonntag unser Predigttext aus dem 1. Petrusbrief so jubelnd beginnt und die Gläubigen ermutigt, ein Leben in einer lebendigen Hoffnung zu führen. Wir hören den Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Sie ist bereit, damit sie offenbart werde zur letzten Zeit. Und dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es denn sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Wir würden heute sagen Herausforderungen. Ihr erleidet dies, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn denn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr gar nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und jetzt muss man ergänzen, das steht nicht da, wenn ihr vom Glauben zum Sehen, zum Schauen kommt. Das ist unser Predigttext für heute. Und dieser Predigttext ist zu einer anderen Zeit geschrieben als das, was wir von Karfreitag und Ostern hören. Dazwischen liegen Jahrzehnte. Und es ist eine christliche Kultur, die sich da schon herausgebildet hatte. Da gab es unterschiedliche. Das ist nicht geschrieben nach Jerusalem, sondern vermutlich an eine heidenchristliche Gemeinde in der damaligen römischen Welt. Steht nicht da, an welche. Deshalb können wir das geografisch nicht zuordnen. Aber es ist ein Text, der Mut machen will in einer anderen Situation, als das damals in Jerusalem der Fall war. Und trotzdem sind es Gläubige, die hier angesprochen werden, die infolge der Geschehnisse um Jesus von Nazareth und dann später nach der Auferstehung dieses Jesus Christus und der Begegnung mit den Jüngern, die ihm gefolgt sind, im Gefolge dieser Geschehnisse sind andere Menschen gläubig geworden. Wir haben das ja von Thomas gehört. Du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist die Normalität des Christentums seit 2000 Jahren. Wer von euch hat den auferstandenen Jesus gesehen? Ganz ehrlich mal, Hand hoch. Ja, natürlich. Ich auch nicht. Ich habe Menschen kennengelernt, denen ist der auferstandene Christus begegnet, in Verfolgungssituationen. Ich habe in meiner Zeit als Pastor in Frankfurt-Oder ungefähr 70, 80 iranische Menschen getauft, die vom Islam zum Christentum konvertiert sind. Und diese Menschen haben Zeugnisse erzählt, wo ihnen der Auferstandene begegnet ist. Sie haben ihn nicht so gesehen, wie ich euch jetzt sehe, aber eine Frau, eine Muslima, die gefangen war in Depressionen und am Boden, der begegnet in der Nacht, und sie weiß nicht, ob es im Traum war oder in echt, begegnet Jesus Christus. Sie kann keine Gesichtszüge erkennen. Es ist hell, es ist warm, es ist freundlich und sie weiß, also sie glaubt ja nicht an Jesus Christus, sie ist ja eine Muslima. Ja, Jesus ist für sie ein Prophet, das lernen die so, steht so im Koran. Aber sie weiß, dass in diesem Licht plötzlich Jesus, es gibt keinen Zweifel, wer das ist für sie. So hat sie es mir geschildert. Ich habe mit diesen Menschen ja Taufgespräche geführt und auch über die Sprachbarriere hinweg, immer mit Dolmetscher und so weiter. Ich kann ja nicht einfach jemanden taufen. So, ne? Und dabei habe ich solche Zeugnisse gehört. Das ist nur eins von denen. Also es gibt es, dass sich Jesus Menschen offenbart, die weit weg sind, die sonst keine Chance haben, ihn kennenzulernen. Das iranische Regime hat ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dort gibt es eine, wie eine Art Stasi, die Christen verfolgt, Abweichler von der reinen Lehre der Schia. Das sind ja keine Sunniten, im Iran sind die Schiiten. Und die halten ihre Schia für die reine Lehre sozusagen. Und die verfolgen mit polizeilichen Mitteln Abweichler. Und man kommt dann ins Gefängnis und vielleicht noch schlimmer. Und Menschen, die Christen werden, leben dann im Untergrund und können, haben eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, ein bürgerliches Leben in Freiheit zu führen dann, wenn sie an Christus glauben. Und dort geschieht es, dass Jesus sich zeigt und Menschen in die Nachfolge ruft. Also wenn wir hier in Mitteleuropa Jesus noch nicht gesehen haben, dann liegt das daran, weil wir in großer Freiheit leben. Jeder von euch kann eine Bibel kaufen. Jeder von den Menschen, die in dieser Straße wohnen, kann sich eine Bibel kaufen, kann informieren. Er braucht bloß sonntags um 10 Uhr hier reinzukommen, dann hört er das Evangelium von Jesus Christus. Und so, versteht, hier ist alles verfügbar, niemand wird verfolgt. Aber da, wo Gottes Wort mit menschlichen Mitteln unterdrückt und in eine Repression gedrückt wird, da ist der lebendige, auferstandene Herr Jesus Christus in der Lage, auch Menschen zu erreichen. Er sagt ja einmal an einer Stelle, wenn meine Jünger schweigen, werden die Steine schreien. Gott hat immer seine Möglichkeiten. Und das habe ich gelernt in der Begegnung mit diesen iranischen Menschen, dass sowas möglich ist. Und deshalb jubelt unser Predigttext zu Recht. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat und so weiter. Deshalb, weil das so möglich ist, weil Jesus und der lebendige Gott gesiegt haben und weil sie nicht zu bremsen sind durch keine menschlichen Mittel. Deshalb jubelt unser Text und deshalb ist das hier auch wahr und ist eine begründete und berechtigte Hoffnung, die wir haben auf die Auferstehung der Toten und auf ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus. Das ist das, was uns trägt und was uns aufrecht erhält und was uns weiterführt auf unserem Weg zum Ziel. Vielleicht muss ich das auch noch mal sagen, gerät uns das hier in Mitteleuropa ja auch so ein bisschen aus dem Blick. Kennt ihr die eine Textzeile? Ich glaube, Manfred Siebald hat sie gedichtet. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt doch nicht. Es geht uns gut. Wir sind gar nicht ausgerichtet auf eine Wiederkunft Christi. Wir leben in Wohlstand, in Frieden. Man lässt uns gewähren. Wir sind eigentlich mit allem zufrieden. Und da ist es wichtig, dass wir dann immer noch daran denken, es gibt noch viel, viel mehr. Lasst uns nicht zufrieden sein mit dem, was wir auf dieser Erde schon haben. Sozialen Systemen hier in Deutschland, eine allgemeine Grundversorgung, ein soziales Netz, durch das niemand fällt, selbst wenn er mal keine Arbeit hat oder mal arbeitsunfähig wird, was auch immer, dann ist eine Absicherung da. Gottlob, das ist alles eine gute Sache, ja. Das ist alles eine gute Einrichtung. Wir haben medizinische Versorgung. Ich muss euch sagen, ich bin immer wieder dankbar für den Fortschritt der medizinischen Forschung, was heute alles möglich ist. Es gibt ja Hoffnung für viele Kranke. Es ist unglaublich. Das ist alles gut, aber es ist noch lange nichts im Vergleich zu dem, wo wir einmal hingehen. Ja? Das ist noch lange nichts. Das, was uns erwartet, ist größer, schöner. Drei Attribute findet Petrus hier in Vers 4: unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Dreimal unvergänglich. Unverwelklich, das erinnert ja, diese Begriffe erinnern an jetzt an das Frühjahr kommt und die Blüten kommen. Ja. Die Tulpenblüte bei uns ist schon ein bisschen vorbei, aber wenn man so eine Vielzahl von Tulpen sieht, die sind auch irgendwie schöne Blumen und sie sind auch irgendwie vollkommen, aber sie verwelken dann wieder und dann war es vorbei. Petrus spielt genau mit dieser Bildwelt von den Blüten. Jetzt ist die Obstbaumblüte. Ist schon bei manchen sind schon durch, aber bei uns zu Hause ist der Quittenbaum, der beginnt gerade zu blühen. Es war letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, letztes Jahr ja ein bisschen schwierig, weil Ende April nochmal so eine Frostnacht kam. Es hat uns die ganze Quittenernte gekostet, bis auf 10 Quitten. Die nämlich, der Baum steht bei uns am Haus und die Seite zum Haus hin, da waren 10, 12 Blüten, haben es überlebt. Der Rest ist abgefroren. Alles verwelklich, also alles vergänglich, das verwelkt, das vergeht. Ich bin nicht sicher, ob das bestehen bleibt. Unsere Hoffnung aber vergeht nicht. Sie bleibt bestehen. Wir haben Hoffnung, Glauben an eine Zukunft, die beständig ist und die bleibt in Ewigkeit. Dann gibt es noch dieses andere Wort von der Befleckung. Es ist eine Hoffnung auf Reinheit, wo man sich nicht entschuldigen muss für Fehlleistungen, wo man nicht seine eigenen Grenzen mehr hat und damit leben muss, dass man ist, wie man ist. Versteht ihr? Das ist ja das, was uns hier in diesem Leben oftmals in Situationen führt, die schwierig sind. Und wir lernen immer wieder neu, genau damit umzugehen, miteinander, mit unserem Bruder, mit unserer Schwester. Das wird dort nicht mehr sein. Wir haben sozusagen einen Blick in eine Zukunft geworfen. Und ich möchte euch diese Hoffnung machen, ich möchte euch auch heute aufwecken, in bester Weise aufwecken und den Blick richten, euren Blick, unseren Blick gemeinsam auf diese Zukunft. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Glaubens. Und Generationen von Christen haben sich an den Glauben, an diese Zukunft geklammert. Er hat ihnen Hoffnung gegeben. Es gibt wunderbare Zeugnisse dieser Hoffnung. Wenn ihr die Spirituals, Gospels aus Nordamerika kennt, die versklavten Afrikaner im Norden Amerikas haben sich an diese zukünftige Hoffnung geklammert und haben ihr Ausdruck verliehen in ihren Liedern, in ihrer Musik. Und gerade darin haben sie eine Wirkmacht entfaltet, die weit über das Christentum hinausgeht, im Grunde die ganze Rock- und Popmusik begründet auf dieser musikalischen Entfaltung der afrikanischen Sklaven in Nordamerika. Unglaublich, was solche hilflosen, unterdrückten, verachteten, was sie durch ihren Glauben bewirken konnten. Merken wir das? In der Schwachheit, in der Niedrigkeit, verachtet als Sklaven, gepeitscht und was weiß ich. In dem sind sie kreativ, erschaffen Werte, immateriell, Musik, Text, eine ganze Art. Diese Musik ist ja aus dem Gottesdienst entstanden. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch mit dieser Art Gottesdienst zu halten mal beschäftigt habt. Da geht die Predigt nicht so ein Monolog, wie ich das hier mache. Ja, sondern die Predigt wird gesungen und Halleluja. Und dann singt die Gemeinde Halleluja, Amen, Amen. Und so, versteht ihr? So geht das. Und aus diesem Singsang entsteht Gospel, Spirituals, das geistliche Lied der Afrikaner. Das ist unglaublich. Unglaublich. Also, wir haben eine unbefleckte, unverwelkliche, unvergängliche Zukunft. Wir haben eine Gegenwart voller Grenzen. Vielleicht sogar für viele, viele, nicht für uns in Mitteleuropa, aber für viele Menschen eine erniedrigende Gegenwart. Eine Gegenwart voller Leid, voller Verfolgung, voller Schmerzen um ihres Glaubens willen, weil sie Christen sind. Wir denken an Nordkorea, an China, an den Iran, an andere Regime dieser Welt. Und wir haben am Beispiel der afrikanischen Sklaven in Nordamerika gesehen, dass das kein Hinderungsgrund ist, im Glauben an Gott auf dieses wunderbare Ziel der Ewigkeit zuzugehen. Und dass diese Hoffnung einen sogar befähigt, in diesem Leben, inmitten von Unterdrückung großartige Leistungen zu vollbringen, Hoffnung zu haben, diese Hoffnung zu teilen, sogar mit den Unterdrückern. Versteht ihr, was das für, das ist doch nicht billig, das ist doch nicht irgendwas, das ist ein großartiger Wert. Das begeistert mich immer wieder. Petrus macht uns also Mut, den Menschen seiner Zeit und den Menschen heutiger Zeit, über unser Leben in unseren Grenzen, so wie es nun mal ist, über unser Leben hinaus Hoffnung zu haben auf die zukünftige Herrlichkeit, weil Jesus schon gesiegt hat. Und das betrifft dich in deinem Alter, den Grenzen des Alters. Das betrifft dich in deiner Krankheit, den Grenzen, die dir deine Krankheit auferlegt. Du hast Hoffnung auf die Ewigkeit. Das betrifft dich in Bezug auf die Grenzen deiner Persönlichkeit, dass du manches nicht so kannst, wie du gerne würdest. Du hast Hoffnung auf das unbefleckte, unverwelkliche, unvergängliche Erbe, das Jesus dir schon angekündigt und erworben hat. Lebe diese Hoffnung. Schau nicht auf das, was dein Leben einengt, sondern schau auf das, was einmal sein wird. Freu dich daran und teile diese Freude mit denen, die diese Freude nicht haben. Und das sind viele. Und ja, viele wollen diese Freude nicht hören. Ich glaube auch nicht, dass wir das Evangelium und die Freude, die wir haben, wie Perlen vor die Säue werfen sollen. Aber die Menschen, die unser Zeugnis, die dein Zeugnis brauchen, deine Hoffnung brauchen, die Menschen in deiner Umgebung, die es brauchen, dass du deinen Glauben und deine Hoffnung bezeugst, die lass nicht ohne diese Hoffnung weiterleben. Die lass nicht weiterleben, ohne dass du ihnen gesagt hast, was dir Halt und Hoffnung in deinem Leben, innerhalb deiner Grenzen bedeutet. Die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass du ihre Bibel bist, weil sie die Bibel nicht lesen, die Menschen lass nicht uninformiert, sondern lass sie teilhaben daran. Offenherzig, fröhlich. Und was auch immer dann daraus sich entwickelt, das liegt gar nicht bei dir. Wir stehen nicht unter Druck, hier in den nächsten 4 Jahren so und so viele Menschen zu bekehren und diesen Saal hier irgendwie voll zu machen. Warum kann es nicht gehen? Es gibt sogenannte christliche Gruppierungen, bei denen es diesen Leistungsdruck gibt. Und dann gehen sie mit Schlips und Kragen an die Haustüren und klingeln. Das ist nicht unser Stil, darum geht es auch nicht. Für uns geht es darum, dass wir nicht verschweigen, was uns Hoffnung macht, was uns fröhlich macht, was uns stark macht innerlich, was uns zu aufrechten Wesen macht. Das ist ja nicht unser Stolz, der kann gebrochen werden. Was uns zu aufrechten Wesen macht, ist der Sieg Jesu am Kreuz, dass er uns die Schuld vergibt, dass er uns aufrichtet aus unseren Sünden und uns auf einen neuen Weg stellt. Und darin lasst uns leben. Und das lasst nicht für uns behalten. Teilen wir das mit denen, die es hören wollen und die in Not sind, die ohne Hoffnung sind und die sich sehnen nach einer frohen Botschaft. Das ist unsere Berufung.